Ich bin ein Berliner.
I have a dream that one day...
Wollen wir den totalen Krieg?
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge bei His2Go. Ich bin David.
Und ich bin Viktor.
Und auch dieses Mal wird es wieder so ablaufen, dass Viktor eine Geschichte vorbereitet hat für uns alle, die ihm zuhören. Und ich habe keine Ahnung, worum es dabei gehen wird. Er weiß es ganz genau, denn er hat sie aufwendig recherchiert. Und um in diese Geschichte einzusteigen und mein Vorwissen zu prüfen, wird er mir und allen, die zuhören, gleich ein paar Fragen stellen. Einfach zum Mitraten, um ins Thema reinzukommen. Bevor wir allerdings dazu kommen, Viktor, habe ich noch eine Frage an dich. Wie immer, was trinkst du für die heutige Folge?
Ja, bei mir gibt's heute eigentlich gar nichts Besonderes. Ich habe gerade einen Espresso getrunken und jetzt habe ich ein Glas Leitungswasser neben mir stehen.
Schön.
Genau. Damit bin ich dann fit, um die Folge zu erzählen. Und was gibt's bei dir, David?
Ja, um meine Stimme noch ein bisschen zu verbessern, weil ich etwas angeschlagen bin, bei mir einen frischen Ingwertee. Siehst du hier mit den Ingwerscheiben drin? Ja, das tut auf jeden Fall gut. Und dann bin ich bereit, um mir deine Folge abzuhören. Ich freue mich drauf.
Ja, ich fange mit einem kleinen Einstieg oder Intro an. Und es geht los. Aus Portugal erreichten Mitte November 1755 Nachrichten über ein schreckliches Ereignis die deutschsprachigen Gebiete im Heiligen Römischen Reich. In einem dieser Berichte heißt es: Am Tage aller Heiligen, des Morgens um 9 Uhr, fühlte man durch ganz Portugal und hauptsächlich in der Hauptstadt Lissabon ein solches erschreckliches Erdbeben, als jemals in irgendeinem Weltteile gewesen ist. Diese Stadt, welche die reichste in ganz Europa war, welche alle Nationen mit Diamanten versah, wo fast nichts als Gold im Schwange ging, ist gegenwärtig nichts als ein Steinhaufen, worunter mehr als 100.000 Menschen lebendig begraben wurden. Glücklich sind die Einwohner, welche bei diesem fürchterlichen Vorfalle sich außerhalb des Landes befunden. Sie haben wenigstens das Leben erhalten, welches sie vielleicht lieber verloren hätten, da sie nun aller ihrer Verwandten und Freunde beraubt sind. Ja, und das war der Einstieg in unsere Geschichte. Es wird also uns nach Portugal ziehen, Mitte des 18. Jahrhunderts, und es wird um eine Naturkatastrophe gehen.
Ja, davon habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Das kommt mir bekannt vor.
Und jetzt kommen wir, wie immer, damit zu unseren Fragen, von denen ich auch eigentlich wie immer drei habe.
Ja.
Und die erste lautet: Die wieviel größte Stadt war Lissabon im Jahr 1755 vor dieser besagten Katastrophe? War das A die viert, B die acht oder C die zwölftgrößte Stadt?
Der Welt oder Europas?
Die Frage. Europas.
Ah, Europas, das ändert einiges, weil ich glaube, sonst hätte es sicherlich noch ein paar größere gegeben. Also sicherlich waren Paris und London größer, würde ich mal tippen. Dann weiß ich nicht, was noch größer sein könnte, ob vielleicht Wien größer war oder so, schwer zu sagen. Sagen wir mal die viertgrößte, vielleicht war die richtig groß.
Vielleicht, ja. Sie war auf jeden Fall relativ bedeutend, wie wir vielleicht schon im Intro gehört haben. Mal schauen, ob es so bedeutend war, aber wir kommen erstmal zur zweiten Frage. Welcher berühmte Protagonist spürte tausende Kilometer weiter dieses Erdbeben? War das A, Casanova, B, Goethe oder C, Shakespeare?
Okay. Tausende Kilometer entfernt, sagst du? Also das, Shakespeare kann es nicht gewesen sein, weil das ist einige Jahre vorher.
Richtig.
Altes Jahrhundert. Casanova weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Und ich glaube, Goethe konnte hinkommen. Und irgendwie weiß ich nicht, ob der Casanova das aufgeschrieben hätte. Aber Goethe hat ja schon einiges geschrieben, auch unterschiedliche Dinge, Genre, der war ja so ein bisschen so ein Alleswisser und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht so ein Erdbeben auch irgendwie mitbekommen hat. Deswegen würde ich auf Goethe tippen, der vielleicht in Weimar in seinem Goethehaus, da war ich mal drin, könnte ich mir vorstellen, dass er das da irgendwie mitbekommen hat.
Ja, werden wir uns anschauen. Und die dritte Frage lautet: Was löste das Erdbeben aus? Also nicht, was war die Ursache dafür, sondern was löste dann dieses Erdbeben sozusagen bei den Menschen aus,
die Folgen des Erdbebens.
Lissabon. Sozusagen, ja. Die erste Antwortmöglichkeit lautet: Ein Philosophenkrieg, der federführend von Rousseau und Voltaire geführt wurde. Ein Bürgerkrieg, der durch das Beben befreiten Häftlinge angezettelt wurde. Oder ein Krieg mit Spanien, das jetzt versuchte, sich die Notlage Portugals zunutze zu machen.
Davon habe ich noch nie gehört, muss ich sagen. Von der Zeit her, Rousseau und Voltaire, könnte gerade noch so hinhauen. Bin mir nicht ganz sicher, wann die gestorben sind, aber könnte auch sein, dass sie da schon tot waren. Aber einen Philosophenkrieg, weiß ich nicht. Aber so ein Konflikt mit Spanien, den könnte ich mir vorstellen, auch wenn okay. es natürlich sehr hart wäre, jetzt daraus Kapital zu schlagen. Mhm. Aber würde ich den Spaniern dann durchaus zutrauen in dieser Zeit.
Da tippe ich mal drauf. Na, schauen wir uns an. Jetzt beginnen wir aber mit der Geschichte. Mhm. Am Morgen des 1. November 1755 befinden sich viele der Bewohnerinnen und Bewohner Lissabons in den zahlreichen reich geschmückten Kirchen und Kathedralen. Es ist Allerheiligen und die vielen gläubigen Christen, ob Protestanten oder Katholiken, gedenken jetzt ihrer unzähligen Heiligen. Dann plötzlich spüren sie, wie der Boden anfängt zu grummeln und ja zu donnern und eigentlich sie zu warnen, aber bevor sie wissen, wie es ihnen geschieht, brechen in einem fürchterlichen Beben die Kirchen, Kathedralen und ein Großteil der Gebäude in sich zusammen. Sekunden später bricht dann Chaos aus. Man hört die Schreie von Verletzten und die Wehklagen von Trauernden. Und der Schutt und der Staub, der sich jetzt daraufhin bildet, die legen die Hauptstadt Portugals für einen kurzen Moment jetzt in eine dunkle Finsternis. Die Verzweiflung der Überlebenden hätte zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht größer sein können, doch sie wussten noch nicht zu diesem Zeitpunkt, dass das erst der Anfang eines Albtraums sein sollte. Denn neben der Erde sollten noch zwei weitere Elemente Lissabon und alle Menschen, die dort lebten, heimsuchen. Wer oder was nur konnte dem erzkatholischen Lissabon dieses Unglück angetan haben, fragten sich anschließend viele der Überlebenden. Und bevor wir das herausfinden und auch herausfinden, was sich genau am 1. November 1755 abgespielt hat und wie die Menschen dieser Zeit die Katastrophe erklärt und gedeutet haben, müssen wir erstmal wissen, wie es in Portugal im 18. Jahrhundert eigentlich so zu sich geht und ja, was da in Europa allgemein so ansteht.
Ja.
Und was brauchen wir dafür, David?
Dafür brauchen wir selbstverständlich den historischen Kontext.
Richtig.
Und zwar nicht zu knapp. Gib mir mal ordentlich Kontext, dann kann ich das genau einordnen, vielleicht auch was die religiöse Wahrnehmung der Zeit angeht oder sowas. Da bin ich jetzt gespannt.
Mhm. Dazu werden wir jetzt auch ein bisschen was hören. Wir fangen aber an mit einer ganz bedeutenden Epoche, die eigentlich viel mehr eine Tätigkeit als eine Epoche ist. Und das ist die Aufklärung. Mhm. Denn Mitte des 18. Jahrhunderts befinden wir uns da mittendrin. Und die Aufklärung versucht durch rationales Denken und Handeln alle den Fortschritt behindernden Strukturen zu überwinden.
Ja,
das ist so die Definition. Das klingt erstmal sehr abstrakt, heißt aber konkret, dass man sich jetzt zunehmend den Naturwissenschaften zuwendet. Also unter anderem, es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Handlungen, die jetzt eintreten und die das klar machen, was die Aufklärung ist. Naturphänomene werden jetzt beispielsweise durch wissenschaftliche Methoden wie Beobachtungen und Versuche erklärt. Und dabei ist der Begriff Vernunft auch immer ganz wichtig, zur Zeit der Aufklärung. Die Aufklärer bilden sich fort, fordern Handlungsfreiheit und damit auch Rechte und berufen sich auf ihr Potenzial oder auf das Potenzial als Mensch. Und damit einhergeht auch, dass man sich gegen blinde Habsucht und Sektengeist stellt und den wütenden Religionshass bekämpft, um für mehr Toleranz einzustehen. Und über den wütenden Religionshass haben wir ja in einer der letzten Folgen schon sehr viel erfahren. Das war so einer der gewaltsamen Höhepunkte eigentlich davon.
Ja.
Und es war die, ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeschaut, drittletzte Folge?
Bin mir auch nicht ganz sicher, 103 oder 104?
Magdeburg.
In Magdeburg,
genau. Ja. Mitten im 30-jährigen Krieg, einer der Höhepunkte dieser Gewaltexzesse, die dort unter anderem durch den Religionshass verursacht worden sind.
Unter anderem, ja.
Ja, und diese Bewegung oder eigentlich diese Tätigkeit kommt auf zu einer Zeit, wo in vielen Teilen Europas, wie in Frankreich, ein absolutistisch regierender König oder Königin herrscht, was diese Forderung bzw. diese Denkmuster natürlich irgendwie auch sehr waghalsig erscheinen lässt. Aber bereits Anfang des 18. Jahrhunderts wird einiges davon umgesetzt. Also nicht alles natürlich, wobei die Historiker bzw. Philosophen, die sich zur Aufklärung austauschen, also bis heute, die sind sowieso der Meinung, dass die im 18. Jahrhundert angestoßene Diskussion eigentlich bis in die Gegenwart noch fortgesetzt wird, also auch noch heute. Aber Anfang des 18. Jahrhunderts ist beispielsweise die Niederlande für ihre Toleranz bekannt und England für die bürgerliche Freiheit, wo Handel und Gewerbe gedeihen kann. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, Reichen, Königreichen, wo das noch nicht so stark der Fall ist. Eine zentrale Figur der Aufklärung bzw. einer ihrer Vordenker ist Gottfried Wilhelm Leibniz, ein Mathematiker, Politiker, Jurist, Historiker, Philosoph und wahrscheinlich noch vieles mehr.
Nicht schlecht. Ich würde das bei dir auf jeden Fall auch alles sagen.
Ach echt, tatsächlich? Ja, da fühle ich mich natürlich geehrt.
Klar.
Und er sagte, dass jeder Mensch die Fähigkeit zur vernünftigen Lebensführung besitzt. Mhm. Und dass, wenn Religion und Vernunft übereinstimmen, eine wahrhaftige Religion entsteht. Das heißt auch, dass Aufklärung in diesem Sinne also nicht per se bedeutet, dass die Vernunft die Religion ersetzt. Das ist nochmal ganz wichtig, das zu betonen, weil viele das damit gleichsetzen und sagen, ja, jetzt wird die Religion, dieses Deutungspotenzial der Religion einfach zurückgedrängt und eigentlich den richtigen Glauben gibt es nicht mehr. Das ist natürlich Quatsch. Einer seiner berühmtesten Thesen ist aber eigentlich eine andere, und zwar die, dass die bestehende Welt die beste aller möglichen ist, trotz allen Übels. Leibniz ist der Auffassung, dass dort, wo Gutes ist, auch immer Übel existieren muss, weil es zur Vollkommenheit dazugehört. Und was seine These jetzt noch in Bezug auf die Katastrophe, die wir uns anschauen werden, vielleicht noch für Wellen schlagen wird, das schauen wir uns auf jeden Fall später noch an.
Ja.
Aber da will ich noch nicht zu viel vorwegnehmen.
Das ist eine gute Frage. Ich bin gespannt drauf.
Und vielleicht weißt du auch, David, wie man das allgemein nennt oder was der Fachbegriff dafür ist, wenn man versucht, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie das Leiden in der Welt mit der Annahme zu vereinbaren ist, dass Gott sowohl allmächtig, allwissend als auch gut ist.
Victor, das ist das berühmte Theodizee-Problem in der Theologie. Also wie kann es sein, dass ein eigentlich guter Gott uns das Leid antut? Wie kann man das erklären? Und das Problem ist ja, glaube ich, so nicht lösbar. Also das besteht weiter fort.
Ja, genau. Und das ist eine Frage, die eigentlich er geprägt hat, beziehungsweise er benutzt diesen Begriff eigentlich zum ersten Mal, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ich bin natürlich kein Theologe. Und allgemein ist es auch so, dass vor allem die Religion, auch der Katholizismus im 18. Jahrhundert in Lissabon eine überragende, alles überragende Rolle spielt. Und das zeigt sich an den Bauten von Kirchen und Klöstern, die auch alle anderen Gebäude an Pracht überragen. Und es gibt wirklich zahlreiche. Also in der Literatur habe ich gefunden, dass es insgesamt, wenn man auch die Klosterkirchen dazu zählt, in Lissabon über 100 solcher Gotteshäuser gab.
Oha, ja, ist eine Menge.
Ja. Und ich passend dazu höre ich die Kirche bei dir in der Nähe läuten.
Ja, wie immer, wenn wir aufnehmen und die warten drauf, freuen sich. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auf der Aufnahme nicht zu hören.
Ja, ansonsten machen wir einfach weiter, weil das passt ja eigentlich ganz gut zu dieser Folge.
Ja.
Eine weitere Zahl untermalt auch die Bedeutung der Religion. Man muss sich vorstellen, dass in einem Land, also Portugal hatte etwa 3 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner, dass dort schätzungsweise 200.000 Kleriker lebten.
Das ist, wow, das ist wirklich viel.
Ist eine gewaltige Anzahl, nur um das nochmal festzumachen. Und wir kommen jetzt aber direkt zur Hauptstadt Portugals. Und das war damals wie heute Lissabon. Und Mitte des 18. Jahrhunderts leben dort etwa 275.000 Menschen. Und jetzt deckt mir auch schon die erste Frage auf.
Ja, gerne.
Denn damit ist sie nach London, Paris und Neapel die viertgrößte Stadt der Welt.
Ah, da habe ich richtig geraten.
Ja. Nicht der Welt. Entschuldigung, Europas.
Europas natürlich. Guter Einwand, weil ich denke, also mir fällt spontan China ein, da werden einige Städte mit Sicherheit größer gewesen sein als das. wahrscheinlich auch sonst anderswo auf der Welt noch. Aber klar, für die Zeit 275.000, nicht schlecht.
Ja. Und ich war mir auch nicht sicher, was nach London, Paris kommt, so wie es auch dir ging und tatsächlich Neapel.
Also, ja, okay.
Bei Wien, glaube ich, dann auch schon bald kommt. Ja, und obwohl die Stadt von außen auch mit diesen vielen Kirchen, Kathedralen und Klöstern und dem Königspalast relativ reich und mächtig aussieht, ist dem eigentlich nur bedingt so. Denn das Gold und die Diamanten, die aus den südamerikanischen Kolonien angeschifft wurden, die sind meistens nicht im Land geblieben, sondern wurden nach England oder auch nach Hamburg weiterverschifft. Lissabon war ein wichtiger Umschlagsplatz, aber die Reichtümer verteilten sich dann eigentlich meistens auf die ausländischen Großhändler. Also es waren nicht unbedingt die Einheimischen, die Portugiesen oder der König, der davon profitierte. Wobei sie natürlich auch was vom Reichtum abbekamen, so ist es nicht. Im Jahr 1755 herrscht König Joseph I. über Portugal. Er und vor allem sein späterer Premierminister Marquês de Pombal versuchen zu dieser Zeit, das vergleichsweise rückständige Land zu reformieren. Denn das Hauptproblem der Portugiesen ist, dass sie es bis dahin immer noch nicht geschafft haben, eigene qualitativ hochwertige Industrieprodukte zu schaffen. Sie sind eigentlich weiterhin von ausländischen Waren abhängig. Und die Bevölkerung hat sich auch langsam daran gewöhnt, durch den Handel, durch die Kolonien, dass eigentlich ständig ausländische Waren reinkommen. Und vor allem die Aristokratie möchte das eigentlich so beibehalten, weil sie davon profitiert. Aber insgesamt verdient das Land dadurch, beziehungsweise leidet die Wirtschaft Portugals natürlich darunter, dass sie eben keine eigenen Produkte entwickeln können, die sie dann auch exportieren können. Joseph und Pombal streben jetzt Reformen an, die dieses Land unabhängiger von den ausländischen Produkten und Investitionen machen sollen. Aber Ende Oktober des Jahres 1755 steht etwas anderes vor der Tür, nämlich das Allerheiligenfest des 1. Novembers. Und wie jedes Jahr wollte José der Erste, so wie er dort genannt wurde, und seine Familie diesen wichtigen Festtag in Lissabon feiern. Doch seine Tochter hatte sich gewünscht, den Feiertag außerhalb der Stadt zu verbringen, was Josef ihr nicht abschlagen konnte. Am 1. November, als es dann soweit ist, nach einer kurzen Morgenmesse, verlässt die Familie mit ihrem Gefolge dann auch Lissabon, also die Königsfamilie, um sich in das 6 Kilometer entfernte Santa Maria de Belém zu begeben. Währenddessen, während sie sich fortbegeben von Lissabon, sind die Gotteshäuser in Lissabon noch gut gefüllt. Die gläubigen Christen gedenken allen Heiligen, so wie es seit dem Jahr 610 Brauch ist. Dann gegen 9.40 Uhr etwa am Vormittag nehmen sie und alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt ein Zittern unter ihren Füßen wahr. Später berichten sie, dass es sich wie das Knattern einer Kolonne Kutschen anhörte oder auch einem Trommelwirbel. Kurz darauf wird die Kathedrale von einer heftigen Erschütterung heimgesucht. Doch nicht nur sie, sondern nahezu alle Häuser, Wohnungen und Gebäude stürzen ein. Wie wild versuchen die Menschen, sich jetzt in Sicherheit zu bringen, aber sie wissen überhaupt nicht, wohin. Die meisten werden gleich zu Beginn von ihren eigenen Häusern elendig zerschmettert, heißt es später auch in einem Brief eines Augenzeugen, einem privaten Brief. Schreie gellen jetzt durch die damalige Metropole und werden nicht weniger laut, als innerhalb von wenigen Sekunden meterbreite Spalten im Boden des Stadtzentrums aufreißen. Die Menschen, die den ausgebrochenen Steinregen während dem Erdbeben überleben, sind kurz darauf dem dichten, kalkhaltigen Staub ausgeliefert. Viele sterben daraufhin auch an Erstickungen. Die überleben, kämpfen sich daraufhin aus der Stadt. Sie steigen über zerschmetterte Kutschen, Pferde und etliche Leichen. Und wie gesagt, von überall hören sie die Schreie der Verwundeten. Also die Zustände in Lissabon sind unbeschreiblich. Und da vielleicht denkst du auch, dass ich jetzt ein bisschen übertreibe, aber ich habe eine Schilderung eines Augenzeugen, die das nochmal so ein bisschen verdeutlicht. Mhm,
okay.
Männer und Weiber, Vornehme und Geringe, liefen halbnackend, halb bekleidet, zitternd durcheinander. Die vornehmsten Herren und Damen waren in ihren Unterkleidern geflüchtet und die Angst hatte ihnen nicht erlaubt, an ihre Kleider zu denken. Wohin man die Augen wendete, sah man die Häuser einstürzen und unter denselben Ruinen eine unzählbare Menge Menschen begraben. Und es gibt davon eben unzählige Berichte, die dann auch noch spezifischer werden, die ich jetzt teilweise auch nicht nennen werde, weil ich noch eins hätte. Ich überlege mir noch, ob ich das auch noch mal kurz vorlesen werde, wo man dann wirklich dieses Grauen dann vor Augen hat, das in Lissabon da am 1. November 1755 herrscht. Es ist jetzt auch so, dass teilweise die eigenen Angehörigen, Familie und Freunde sogar im Stich gelassen werden. Also in den Berichten heißt es sogar, dass teilweise die eigenen Kinder einfach zurückgelassen werden, einfach um sich selbst zu retten. Eigentlich Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann, dass das überhaupt so gewesen ist. Mhm. In wenigen Minuten, manche berichten von 6, andere von 10, wurden große Teile der Stadt zerstört. Aus der Stadt war jetzt im Großen und Ganzen eine einzige Ruinenlandschaft geworden. 25.000 Menschen sind gleich in den ersten Minuten der Katastrophe gestorben. Schon jetzt war es für die Bevölkerung in Lissabon ein traumatisches Ereignis, das niemand für möglich gehalten hätte. Doch das Erdbeben war erst der Auftakt. Anfang November war es auch in Lissabon relativ kalt und man musste sich ja irgendwie wärmen. Und David, was meinst du, wie tat man das am besten?
Mit Feuer, denke ich mal, aus jetzt vielleicht auch der Möbel, aus den Trümmern. Also alles, was man irgendwie brennbar machen konnte wahrscheinlich.
Mhm. Du hast recht. Wir sind aber jetzt sozusagen noch in diesem Katastrophenschema.
Okay.
Das heißt, dass sie sich mit Feuer wärmen, genau, das ist richtig. Das heißt, dass vor der Katastrophe, bevor das Erdbeben ausgebrochen ist, es so war, dass es teilweise viele offene Feuer gab, mit denen man sich wärmte. Und es auch Feuer gab in den Küchen, wo man ja die Mittagsmahlzeit vorbereitete. Mhm. Feuer gab es auch in den über 100 Kirchen von Lissabon, denn am Allerheiligentag brannten in den Gotteshäusern ja auch unzählige Kerzen. Und als die vielen Gebäude dann, die dann häufig aus Holz auch gebaut worden waren, zusammenbrachen, fingen sie natürlich unverzüglich Feuer. Und ein fürchterlicher Brand brach jetzt aus, nach dem Erdbeben, der die Not der Menschen jetzt weiter verschlimmerte. Lissabon muss zu diesem Zeitpunkt jetzt wirklich in einem unvorstellbar apokalyptischen Zustand gewesen sein. Und das sage ich auch deshalb, weil dann die Gemälde, die dann später entstanden sind, das wirklich gut festhalten. Also ich werde auch eins als, als Cover nehmen, nicht als Cover, als Folgenbild.
Genau.
Ja. Und das wird es auch ganz eindrücklich zeigen. Es ist leider schwarz-weiß. Vielleicht finde ich auch noch ein anderes, aber trotzdem kann man sehen, wie dort die Zustände gewesen sein müssen, auch wenn wir natürlich keine Fotografien haben, klar. Die Flammen wurden jetzt zu allem Unglück auch noch von einem starken Wind in die ja entlegensten Wohnbezirke verbreitet. Und wohin konnte die dezimierte Bevölkerung jetzt noch flüchten, David? Was meinst du, was wäre jetzt möglicherweise geeignet, um irgendwie noch aus der Stadt rauszukommen oder sich vor dem Feuer ja irgendwie zu befreien?
Wasser vermutlich, also Fluss, Meer, vielleicht Seen, alles, was irgendwie nicht brennen konnte.
Richtig, ja. Männer, Frauen und Kinder fliehen jetzt in Richtung des Wassers. Viele von ihnen an den Fluss Tesch, von wo aus sie in das Landesinnere zu fliehen hoffen. Doch dafür mussten sie die Seeleute natürlich auch mit an Bord nehmen und die waren ja selber damit beschäftigt, sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Und nur die wenigsten hatten das Glück, dann auch an Bord genommen zu werden. Die anderen waren so verzweifelt, dass sie sich eigentlich schon fast ihrem Schicksal ergaben, wollten aber dabei nicht auf ihre Beichte, die letzte Ölung und Absolution verzichten. Denn Portugal, Lissabon war zu diesem Zeitpunkt auch hochkatholisch und sehr, sehr gläubig oder erzkatholisch, kann man auch sagen. Und das war jetzt die Aufgabe der wenigen Priester, die überlebt hatten, weil ja vor allem die Kirchen und Kathedralen eingestürzt waren. Und sie versuchten jetzt oder rannten jetzt umher und versuchten dort den Sterbenden die letzte Ölung, die Absolution noch zu erteilen. Zumindest diejenigen, die das Wohl der Bevölkerung über ihr eigenes stellten. Das waren ja auch nicht mehr alle dann. Also in Lissabon herrschte ein unvorstellbares Chaos. Ein Augenzeuge, der das Beben und das Inferno überlebt, schildert in einem Schreiben, das in Wien veröffentlicht wurde, weitere Einzelheiten. Und da lese ich auch wieder kurz vor. Ich brachte 6 ganze Stunden zu, bis ich das Haus meines Freundes erreicht hatte, das so eine Meile von Lissabon entlegen ist. Denn ich war dazu gezwungen worden, 100-mal zu rasten, weil ich über lauter eingestürzte Mauern und tote Leichname steigen musste. Beiderseits der Straßen drohte der Einfall der Häuser, wodurch ich wohl zu 1000 Malen in Gefahr geriet, mein Leben zu verlieren. Ich hatte auf allen Wegen gräuliche Anblicke, Männer, Weiber und Kinder, teils sterbend, teils an ihren Gliedern gestümmelt, mit Blut und Staub bedeckt. Sie erfüllten die Luft mit entsetzlichem Geschrei und vermehrten also den unbeschreiblichen Schrecken. Also auch an diesem Bericht eines Augenzeugen merken wir nochmal, dass wir es hier wirklich mit einem fürchterlichen Ereignis zu tun haben, dass die Menschen jetzt zu überleben versuchen. Und die Menschen, die am Tesch kein Glück haben, die flüchten jetzt an die Küste, denn Lissabon liegt bekanntlich auch an der Atlantikküste. Und die flüchten jetzt ans Meer und dort angekommen werden sie aber von einem merkwürdigen Naturschauspiel überrascht. Denn das Meer im Hafen war zurückgewichen und hatte allerlei Dinge, die auf dem Meeresboden lagen, zum Vorschein gebracht.
Das ist schlecht.
Ja, Schiffswracks, verlorene Ware und verborgene Truhen konnten sie jetzt sehen. Und während sich dieses Bild auch in ihre Köpfe eingravierte, sahen sie, wie sich am Horizont eine Wassermasse auftürmte und Meter um Meter gewann. 40 Minuten nach dem Beben um 10.20 Uhr brach die dritte und damit auch letzte Naturkatastrophe über Lissabon ein. Eine bis zu 15 Meter hohe Flutwelle riss die Menschen, die am Hafen Zuflucht gesucht hatten, mit sich. Und über den Fluss Tesch rollte die Riesenwelle noch 200 Meter stadteinwärts. Der Trost, dass dadurch einige Brände gelöscht werden konnten, ist bei den Schäden, die die Welle angerichtet hat, natürlich relativ schwach. Denn als das Wasser sich kurz darauf wieder zurückzieht, kommt eine neue Spur der Verwüstung zum Vorschein. Insbesondere der so wichtige Hafen ist anschließend kaum wiederzuerkennen. Jetzt aber ist die Katastrophe, das Ereignis des Erdbebens von Lissabon, wie man es nennt, zu Ende erzählt. Also jetzt ist es fertig tatsächlich, jetzt kommt auch keiner mehr dazu. Und das heißt auch für uns, dass es jetzt Zeit wird, eine Bilanz zu ziehen, bevor wir uns anschauen, wie die Menschen mit der Katastrophe umgegangen sind. Das gewaltige Erdbeben, der anschließende Brand und der Tsunami hat Lissabon innerhalb von 40 Minuten zerstört. 30 bis 100.000 der 275.000 Einwohner Lissabons und der umliegenden Dörfer und Kleinstädte fallen diesen Naturgewalten zum Opfer. Es ist eine der verheerendsten Naturkatastrophen der europäischen Geschichte. 85% aller Gebäude waren größtenteils durch das Beben, aber auch durch das anschließende Feuer und die Wassermassen zerstört worden. Experten werden die Schäden später auf fast 60% von Portugals Bruttoinlandsprodukt schätzen. Und zu den Gebäuden, die zerstört worden sind, zählen auch die berühmten königlichen Paläste und Bibliotheken. Und das ist für uns heute auch noch schlimm, vor allem für uns Historiker, denn mit dem königlichen Palast und mit der riesigen Stadtbibliothek mit über 70.000 wichtigen Büchern und Malereien sind natürlich auch wichtige Dokumente verloren gegangen. und unwiederbringlich verloren gegangen. Und darunter waren auch die Aufzeichnungen von den Expeditionen von Vasco da Gama oder die Malereien von Tizian, Rubens und Correggio. Mhm. Und dazu kam, dass insgesamt auch fast alle Kirchenbauten von Lissabon zerstört worden waren. Noch heute können wir im Stadtzentrum Lissabons einer dieser Ruinen bestaunen, und zwar die Klosterkirche Convento do Carmo. Zur Erinnerung an das Beben wurde sie in ihrem ruinösen Zustand beibehalten. Also heute noch sieht man eben, wie sozusagen noch die Steine aufeinander liegen und das Gewölbe teilweise auch noch da ist, aber die komplette Decke, alles was aus Holz war, ist runtergekommen,
ja,
ist abgebrannt.
Ja, spannend.
Genau, und als Erinnerung, als Denkmal hat man das noch so erhalten. Da gibt es auch ganz eindrückliche Bilder dazu, die wir dann auch auf unseren Social Media Kanälen oder auf der Website dann verlinken können.
Unbedingt.
Ja. Aber es hat auch ein Stadtteil gegeben, das größtenteils verschont geblieben ist. Und zwar die Alfama, das Rotlichtviertel Lissabons. Und wieso gerade das, sollten sich die vielen fassungslosen Erzkatholiken jetzt fragen. Doch die Katastrophe hat nicht nur Lissabon verwüstet, das ist noch ganz wichtig, dass wir das zusätzlich sagen, weil das häufig auf Lissabon beschränkt wird. Aber dadurch, dass das Erdbeben, da wo es ausgebrochen ist, dass das im Atlantik lag, hat das natürlich auch die nordafrikanische Küste getroffen. Und dort sind auch Flutwellen von wahrscheinlich bis zu 20 Metern angekommen, haben dort die Küste überrollt, und in Marokko soll es auch bis zu 10.000 Todesopfer gegeben haben. Aber das ist immer noch nicht alles. Die Flutwellen überquerten sogar den Atlantik und richteten auch Schäden in der Karibik an, beispielsweise auf Martinique. Und auch das Beben war andernorts zu spüren. Ja, eigentlich fast in ganz Europa, zumindest West- und Mitteleuropa. In Luxemburg ist beispielsweise eine Kaserne eingestürzt, wobei mehrere Soldaten gestorben sind. In den Niederlanden und in Schweden hat es Schiffe aus den Verankerungen gerissen, und eine 3 Meter hohe Flutwelle hat die englische Südküste getroffen. Und sogar in Italien, ja in Venedig im Dogenpalast, erzitterte die Erde. Mhm. Wobei das nicht ganz stimmt, vielmehr erzitterte das bleierne Dach des dortigen Gefängnisses. Und weißt du, welcher Gefangene das spürt und uns später in seinen Memoiren davon erzählt?
Goethe. Nein, Spaß. Ich denke, es war dann wohl Giacomo Casanova.
Ja, genau. Die historische Persönlichkeit hinter dieser Bezeichnung, Casanova, der eine spektakuläre Flucht aus den sogenannten Piombi hingelegt hat. Und wer mehr dazu hören will, dazu gibt es auch schon eine Folge.
Ja, welche Nummer war das nochmal, Victor?
David, frag lieber nicht. Es gibt ja jetzt inzwischen die Suchfunktion bei Spotify. Ja. Da kann man Casanova eingeben und dann findet man die Folge.
Da muss man die Nummer gar nicht wissen, ne? Das ist sehr praktisch.
Ja. Aber jetzt gehen wir wieder zurück nach Lissabon, wo fast alle Menschen ihr Heim, ihr Hab und Gut, ja, einfach alles verloren haben. Und in einem solchen Moment schlägt eigentlich die Stunde eines großen Herrschers, oder David?
Eigentlich schon, ja.
Ja.
Und das war bestimmt auch so, oder?
Ja, des Herrschers jetzt eben nicht unbedingt, so wie ich es ja formuliert habe, war das zu erwarten, denn Josef sollte von diesem Ereignis auch ziemlich traumatisiert sein. Aber zunächst einmal hatte er und seine Familie auch dank seiner Tochter die Katastrophe unbeschadet überstanden. Sie konnten also noch rechtzeitig flüchten. Aber aus dem 6 Kilometer entfernten Ort, wo sie dann waren, konnten sie natürlich auch, das war eben auf einer Anhöhe gelegen, natürlich beobachten und sehen, was sich dort abgespielt hat. Und sie haben das Beben natürlich auch gespürt, ganz klar. Und das hat dann bei ihm so einen Schock ausgelöst, dass er von da an eine unkontrollierbare Angst entwickelt hat, sich innerhalb von 4 festen Wänden aufzuhalten. Mhm. Und diese Klaustrophobie, die wird er bis zu seinem Tod auch nicht mehr ablegen können. Also ein anderer übernimmt jetzt das Katastrophenmanagement, weil der König ist dazu eigentlich kaum noch in der Lage. Wobei das nicht heißt, dass er jetzt zum Regieren unfähig wird. Also er bringt die Reform weiter auf den Weg, kümmert sich aber eigentlich vor allem um die Architektur dann später auch. Aber jetzt ist es erstmal ein anderer, der das übernimmt. Das ist sein Premierminister, der Marquis von Pombal, der diesen Namen und Titel erst später bekommen sollte, aber ich nenne ihn jetzt auch der Einfachheit halber von vornherein so. Mhm. Pragmatisch geht er jetzt an diese Herkulesaufgabe heran, was durch folgenden Ausspruch, der ihm zugeschrieben wird, auch klar wird. Er sagt nämlich, oder er soll gesagt haben, und nun beerdigt die Toten und ernährt die Lebenden. Das heißt, er macht sich unverzüglich daran, die Rettungs- und anschließend die Wiederaufbaumaßnahmen zu organisieren. Für die mehr als 100.000 Obdachlosen wird eine Zeltstadt aus Stöcken errichtet, damit sie nicht mehr unter freiem Himmel schlafen müssen. Er sorgt dafür, dass sie mit Wasser und Lebensmittel versorgt werden, und um das sicherzustellen, verwehrt er mit lebensmittelbeladenen Schiffen auch die Ausfahrt. Das heißt, die werden im Hafen festgehalten. Gleichzeitig setzt Pombal die Armee ein, um die Brände zu löschen, die immer noch auch tagelang danach noch wüten, und auch die Straßen von den Trümmern zu befreien. Die abertausenden Leichen lässt er verbrennen oder im Meer versinken, um Epidemien ja zu vermeiden. Der Aufschrei der Kirche ist groß, aber eben gegen Pombal, der sich da wirklich pragmatisch durchsetzt, kommen sie gar nicht an, beziehungsweise sie finden dann auch eine Vereinbarung, beziehungsweise die Kirche ist dann damit einverstanden, sie hat gar keine Wahl. Mhm. Er geht auch gegen die sich ausbreitende Anarchie vor, denn Hunderte von Verbrecher wüten zeitweise in Lissabon, wobei einige von ihnen entflohene Häftlinge sind, die sich aus den zertrümmerten Gefängnissen befreien konnten und jetzt plündern, morden und vergewaltigen. Die Verbrecher werden aber gefangen und dann ohne Prozess an den Galgen gestellt und an prominenten Stellen in der Stadt hingerichtet. 34 solcher Hinrichtungen werden durchgeführt. Ein Bürgerkrieg bricht also nicht aus. Mhm. Mit diesem äußerst brutalen Vorgehen bringt der Premierminister das Problem erstmal unter Kontrolle. Doch bald schon macht sich ein weiteres breit. Die Flüchtlingsströme aus der Stadt heraus werden immer größer und nicht kleiner, wie er es hofft. Niemanden hält es mehr in der Hauptstadt. Die meisten haben ja auch fast alles verloren. Die Frage ist natürlich, wie eine Stadt auch wieder aufgebaut werden soll, die Hauptstadt, wenn dort keine Menschen mehr sind. Ja. Dann wird es natürlich schwierig. Und David, hast du jetzt eine Idee, wie man dagegen vorgehen kann, um das zu vermeiden?
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, den Leuten zu verbieten, also die Stadt zu verlassen. Aber eine richtig gute Idee habe ich nicht, ehrlich gesagt. Ja.
Also wenn du jetzt der Premierminister wärst, dann würdest du sagen?
Dann würde ich sagen,
keiner geht mehr raus.
Kann bitte jemand anders der Premierminister sein? Mir fällt nichts ein.
Du hättest dann den König Josef gespielt.
Ja, genau. Das würde viel besser passen, ja.
Ja, aber du hast recht, ja. Die portugiesische Armee riegelt jetzt die gesamte Stadt ab.
Oh,
ja. Also man muss sich das vorstellen. Man überlebt drei Naturkatastrophen oder drei Katastrophen, hat Angehörige verloren, hat alles verloren und darf dann nicht mal mehr irgendwo raus aus der Stadt gehen, sondern muss in dieser Stadt bleiben, wo es teilweise auch noch brennt, wo überall Schutt liegt. Also unvorstellbar, aber auch die einzige Möglichkeit, dass die Stadt auch wieder schnell aufbauen zu können, weil die Gefahr sonst da ist, dass das ein Trümmerhaufen bleibt, so wie es bei anderen Städten ja gewesen ist und nie wieder was dort aufgebaut wird. Ohne Erlaubnis darf also niemand mehr aus der Stadt heraus und jetzt werden auch alle Handwerker eingezogen und sie sollen den Wiederaufbau der neuen Stadt übernehmen. Trotz dieser Maßnahmen gelingt es aber insgesamt der Hälfte aller Überlebenden aus der Stadt zu flüchten. In Briefen erzählen sie Angehörigen und Freundinnen und Freunden in ganz Europa, was ihnen gerade widerfahren ist. Über Expressboten gelangen die ersten Nachrichten erst nach Madrid und dann nach Paris, wo die ersten Briefe am 18. November eintreffen. Einfach damit man sich vorstellen kann, wie lang das damals doch auch noch dauert. Ja. Was trotzdem eben sehr schnell ist für die damalige Zeit. Aber dass es nicht so ist, dass man, dass man eben wie heute die Informationen immer parat hat.
Ja, über 2 Wochen, ja. Bisschen später gibt es ja dann mal Telegrafen, ne? Dann wäre das schon deutlich schneller gegangen, aber das gibt es da, glaube ich, noch nicht zu der Zeit.
Nee, gibt es noch nicht, genau. Kommt dann Ende des oder Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals auf. Und von dort aus werden sie dann nach London und auch Hamburg übermittelt, also diese Briefe, diese Nachrichten. Und in diesen Gegenden ist man dann auch schriftlich darüber informiert, was eigentlich so passiert ist, weil man hat ja die geologischen Ausläufe des Erdbebens auch selber erlebt, wusste aber natürlich nicht, was der Ursprung, was der Grund dafür war. Jetzt kannte man ihn, denn es war auf ein gewaltiges Erdbeben im Südwesten Portugals zurückzuführen. Ein Erdbeben, das auf der Richterskala eine Stärke von 8,5 bis 9 aufweist, für alle, die damit nicht so vertraut sind, die Stärke 10, die höchste Stufe, ist noch von keinem Erdbeben erreicht worden.
Ja.
Also es ist ein unvorstellbares Ausmaß. Und im jungen Medium der Zeitung wurden im deutschsprachigen Gebiet dann erstmals am 29. November erwähnt, nachdem auch Briefe aus Lissabon eingegangen waren, studiert worden waren und dann eben in eine Zeitung gedruckt worden waren. Auch in London und Paris, Wien und anderen großen Städten drucken jetzt die Zeitungen ab, was sich am 1. November 1755 in Lissabon abgespielt hat. Dazu gehören beispielsweise die Gazette de France, die Whitehall Evening Post oder der hamburgische unparteiische Korrespondent. Sie berichten aber nicht nur vom Erdbeben, sondern halten die einheimische Bevölkerung auch auf dem Laufenden, wie die Wiederaufbaumaßnahmen vonstatten gehen. Und das ist eigentlich ein Novum zu dieser Zeit, dass man am Laufenden gehalten wird, wie eigentlich etwas, was tausende Kilometer weiter passiert, so vonstatten geht. Und unter anderem auch deshalb hat Goethe wahrscheinlich, der zu dem Zeitpunkt des Erdbebens 6 Jahre alt war, später geschrieben, dass vielleicht der Dämon des Schreckens zu keiner Zeit so schnell und so mächtig seine Schauer über die Erde verbreitet hat.
Oh.
Außerdem hatte man ja auch im Ausland, vor allem in Hamburg und Lissabon, großes Interesse an dem Standort Lissabon, weil der Hafen ja ein wichtiger Umschlagplatz war für den Handel, für die Waren und vor allem für das Gold und die Diamanten aus Südamerika. Auch deshalb und weil Portugal alleine den Wiederaufbau gar nicht hätte stemmen können, unterstützen sie jetzt das portugiesische Königreich. Sie stellen großzügige finanzielle Mittel zur Verfügung, schicken Bauholz, Ziegel, Steine, Werkzeuge und Lebensmittel wie beispielsweise Pökelfleisch, Zwieback, Weizen, Butter oder Reis.
Ah ja, das ist spannend. Das hätte ich nicht gedacht, dass humanitäre Hilfsleistungen auch dann Mitte des 18. Jahrhunderts schon so gut organisiert sind von außerhalb.
Ja, und wirklich eigentlich von überall her, auch vom spanischen Konkurrenten, mit dem man nicht immer die beste Beziehung hatte eigentlich, wie die Geschichte gezeigt hat, selbst. Von dort hat man Unterstützung bekommen. Mhm. Viele haben diese Unterstützung auch gegeben, natürlich aus Eigeninteresse, weil sie auch wollten, dass der Hafen, dass dieser Umschlagplatz wieder funktioniert, damit sie dann auch wieder an ihre Waren kommen. Und die Waren sind jetzt auch das Stichwort, denn die mussten ja jetzt auch verteilt werden in Lissabon. Und das hat Pombal den Priestern und Mönchen überlassen. Und das hat tatsächlich manchmal dazu geführt, dass manche Frauen und Männer sich dann als Geistliche verkleidet haben, um die Lebensmittel auch für den eigenen Bedarf abzuzweigen.
Klar.
Aber größtenteils hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Vor allem durch die pragmatische und zielstrebige Organisation dieser Aufräumarbeiten. Und nach einem Jahr ist deshalb auch die Stadt von dem Schutt schon freigeräumt und bereit für den Wiederaufbau. Und unter Mithilfe eines europäischen Architektenteams, mit Ausnahme von Frankreich, deren Hilfe man nicht annehmen will, um die verbündeten Engländer nicht zu verärgern, werden dann neue Viertel, ja eine neue Stadt wird geplant. Also man muss sich wirklich vorstellen, dass eigentlich Hilfe von fast überall angeboten wurde. Mhm. Man aber schauen musste, weil die Portugiesen in einem engen Austausch mit den Engländern waren, auch ein Bündnis hatten und deshalb die Engländer nicht verärgern wollten, indem sie jetzt auch die Hilfe aus Frankreich annehmen. Aber zu diesem Zeitpunkt war es so, dass nahezu von überall die Unterstützung eigentlich sehr groß war. Ja. Und bei den neuen Gebäuden ist es jetzt natürlich wichtig, also jetzt wird die Stadt geplant, neue Gebäude sollen errichtet werden, dass sie erdbebensicher sind, also einsturzsicher. Und das muss natürlich auch getestet werden. Und damit weißt du, wie man sowas am besten testen kann.
Damals wie heute, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Naja. Ich fand die Methode eigentlich ganz interessant, denn damals wurde es so gemacht, dass man die Erdbebentauglichkeit der Häuser so getestet hat, dass man Holzmodelle gebaut hat, also wie so, eigentlich schon Hausmodelle aus Holz. Und um diese Modelle hat man dann Soldaten marschieren lassen. Mhm. Und dadurch sollte getestet werden, ob die späteren Gebäude auch Erschütterung standhalten konnten.
Okay, und naja, weißt du, wie aussagekräftig das ist, weil auch wenn die Soldaten sicherlich ein bisschen Schwingung erzeugen. Weiß ich nicht, ob das eine 8,5 auf der Richterskala ist.
Ja, ich glaube, dadurch, dass die Modelle ein bisschen kleiner waren, haben sie dadurch das so ein bisschen versucht auszugleichen, dass dann die Auswirkungen vielleicht größer sind, als wenn man da jetzt ein ganzes Haus hinstellt. Aber wie das Verfahren genau war, dazu weiß ich leider nicht genug. Aber sie mussten auf jeden Fall kein so Erdbeben mehr erdulden. Und wenn vielleicht noch mal eins kommt, sind sie auch vielleicht besser vorbereitet.
Ja. Die werden sich ja schon überlegt haben. Also meistens machen die Leute das ja nicht, also machen sie es mit Hintergedanken und sind da effizienter, als man denkt. Also wahrscheinlich ist das mit den Soldaten doch besser, als es jetzt auf den ersten Eindruck irgendwie wirkt.
Ja, ich denke, heute würde man das wahrscheinlich mit 3D-Konstruktionen nachstellen. Das kann man sagen. Das war damals allerdings noch nicht möglich und deshalb ist das für uns vielleicht eine primitive Art, aber es wird quasi versucht, eine wissenschaftliche Methode anzuwenden, um zu schauen, wie man Gebäude erdbebensicher machen kann. Und außerdem berücksichtigt der Marquess de Pombal die Erfahrungen der Überlebenden, um die Stadt auch zu planen. Das heißt, dass er einen Fragenkatalog mit 13 Fragen erstellt, auf die die Überlebenden antworten sollen. 7 Fragen beziehen sich direkt auf das Erdbeben, die anderen 6 sind dazu da, die statistischen Angaben zu erheben, wie Einwohnerzahl oder Versorgung mit Lebensmitteln. Und zu den ersten 7 Fragen gehören beispielsweise Fragen auch nach der Dauer des Erdbebens, der Anzahl der Nachbeben und zu den verursachten Schäden. Und die Antworten der knapp 900 ausgefüllten Fragebögen sind uns noch heute erhalten und liegen im Nationalarchiv von Portugal. Und durch dieses systematische Vorgehen wird dieser Moment auch eigentlich als Vorläufer der modernen Seismologie angesehen. Also dadurch, dass man versucht, die Häuser erdbebensicher zu machen, dass man schaut, was passiert eigentlich oder was sind die Ursachen, aber vor allem, was sind die Auswirkungen des Erdbebens, ist es so, dass eben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in diesem Bereich tätig sind, sagen, das ist sozusagen einer der Vorläufer dieser Wissenschaft, der Seismologie, in der es eben um die Erdbebenforschung geht.
Ja, richtig.
Ja. Aber auch die historische Katastrophenforschung sieht im Umgang mit dem Erdbeben von Lissabon einen ganz wichtigen Moment, denn für sie ist das eigentlich die Keimzelle des modernen Katastrophenmanagements. Mhm. Also wir merken, dieses Erdbeben von Lissabon ist, was die Katastrophenforschung angeht und die Seismologie und wahrscheinlich auch noch andere Wissenschaften angeht, ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für viele Entwicklungen, die dann weitergeführt werden. Ja,
spannend. Ja.
Und mit Hilfe der Fragen, die er auch auf statistische Angaben abzielten, konnte er planen, wo welche Einrichtungen, wo welches Wohnhaus, wo welche Straße denn platziert werden sollte. Das heißt, also es wurde eine Stadt auf dem Reißbrett entworfen. Und das neu errichtete Stadtzentrum Lissabons, die Baixa Pompalina, ist heute eine der großen Touristenattraktionen der Stadt. Spricht man vielleicht auch anders aus? Ich war noch nicht dort.
Ich weiß es auch nicht leider.
Aber hätte mal Lust, auf jeden Fall dorthin zu gehen. Ich finde, wenn man sich mit den Dingen befasst, dann hat man auch immer Lust, dahin zu reisen.
Ja.
Wer weiß, vielleicht wird es noch dazu kommen.
Die große Is-to-go-Tour ist noch nicht angekündigt, aber wäre schön, ne?
Ja. Aber es gibt auch Gegner des Wiederaufbaus. Einige Katholiken, unter ihnen der Jesuitenpater Gabriel Malagritz, die sehen das Erdbeben als Strafgericht Gottes. Und der Wiederaufbau und die Rückkehr zur Normalität würden diese Strafe verhöhnen. Andere wiederum beschwören den Tag des jüngsten Gerichts und machen Jagd auf alle, die unkatholisch aussehen. Beispielsweise vereinzelt Engländer, die mit Gewalt dann dazu gezwungen werden, das Kreuz zu küssen, die ja Anglikaner sind.
Ja.
Die Konkurrenzfraktion der Protestanten gibt aber den Katholiken teilweise auch Schuld, die sagen, dass Gott sie mit dem Beben bestrafen will. Vor allem im anglikanischen England ist diese Interpretation sehr beliebt, oder diese Deutung. Mit dem Zeitgeist der Aufklärung, also einer Zeit, wo der Mensch dazu erzogen werden sollte, glücklich zu sein, war ein essentieller Bestandteil, dass man seiner Umwelt, dass man der Natur vertrauen konnte und sie für verlässlich hielt. Leibniz' These, dass man in der besten aller Welten lebte, kennzeichnete dieses Bewusstsein eigentlich ganz gut. Doch nach dieser entsetzlichen Katastrophe war das Vertrauen, das man in die Natur gehabt hatte, jetzt erschüttert. Und jetzt haben sich vor allem die Aufklärer, aber eigentlich alle Menschen oder viele Menschen gefragt, wie kann ein allmächtiger und gütiger Gott ein so gewaltiges Unglück wie das Erdbeben von Lissabon zulassen? Warum hatte das Beben die Hauptstadt eines streng katholischen Landes getroffen, das für die Verbreitung des Christentums in die Welt wirkte? Und warum am Festtag aller Heiligen? Und warum sind zahlreiche Kirchen dem Beben zum Opfer gefallen, aber ausgerechnet das Rotlichtviertel Lissabons, die Alfama, verschont geblieben? Jetzt waren auch Philosophen und Theologen gefragt und das Theodizee-Problem wurde neu diskutiert von Gelehrten wie Voltaire, Rousseau, Kant und Lessing. Hm. Und ja, zwischen Voltaire und Rousseau entbrannte ein regelrechter Philosophenkrieg.
Wahnsinn. Das erinnert mich an die Frage, die du mir am Anfang gestellt hast, die ich dann leider falsch beantwortet habe.
Genau, ja. Also es geht hier darum, dass jetzt ja eine Auseinandersetzung zwischen den beiden entsteht. Mhm. Philosophenkrieg habe ich in einem der Bücher gelesen. Das ist jetzt kein feststehender Begriff.
Ja.
Wird auch nicht so oft verwendet, aber ich fand ihn ganz einprägsam.
Also die streiten sich ganz ordentlich.
Und diesen Streit müssen wir uns natürlich kurz anschauen. Also Rousseau vertrat dabei die Auffassung des aufgeklärten Optimisten wie Leibniz. Er war der Meinung, dass der Mensch selbst an seinem Unglück schuld ist. Als Beispiel führt er an, dass sie ja in Lissabon keine 6- oder 7-stöckige Häuser hätten bauen müssen. Beispielsweise. Voltaire hielt aber dagegen und kritisierte die leibnizische These scharf, wonach die existierende Welt die beste aller möglichen sein soll. Oder nach Alexander Pope, der auch eher auf der Seite von Leibniz war, whatever is right. Voltaire ist sich sicher, dass die Katastrophe von Lissabon ja gerade beweist, dass Gott ein Gott des Strafens und der Rache ist. Um seine Position deutlich zu machen, schreibt er wenig später den berühmt gewordenen satirischen Roman Candide. Dort wird ein junger Mann von seinem Meister darin gelehrt, dass er in der besten aller Welten lebt. Als der junge Mann sich anschließend quer durch Europa begibt, widerfährt ihm ein Unglück und eine Katastrophe nach der anderen. Unter anderem auch in Lissabon, wo ihn ein Erdbeben erwischt. Sein Meister ist aber unverbesserlich optimistisch. Er findet für alle grausamen oder unangenehmen Geschehnisse haarsträubende Erklärungen. Beispielsweise rechtfertigt er eine aus Amerika eingeschleppte Krankheit damit, dass Europa ohne die Entdeckung Amerikas nicht in den Genuss von Schokolade gekommen wäre. Diese Krankheit sei also unerlässlich für den Lauf der Welt gewesen. Denn privates Übel bewirkt das öffentliche Wohl dergestalt, dass das allgemeine Wohl umso größer ist, je schlechter es den Einzelnen geht. Voltaire sollte in dieser Auseinandersetzung tatsächlich auch letztlich so ein bisschen die Oberhand behalten. Also als Kritiker dieser These von Leibniz, dass die Welt die beste aller möglichen ist. Das heißt aber nicht, dass die positive Ausprägung der Aufklärung damit verschwunden war. Also Voltaire hat sich jetzt nicht entscheidend durchgesetzt, sondern es gab einfach diese Auseinandersetzung, die für viele auch sehr bedeutsam wurde und in der Rückschau auch eigentlich sehr wichtig geworden ist. Mhm. Und diese hitzige Diskussion wurde in den nächsten Jahren auch weitergeführt, aber nicht mehr lange, denn in den Zeitungen wurde sie bald von einem anderen Ereignis in den Schatten gestellt. Und zwar einem der ersten globalen Konflikte überhaupt. Weißt du, welchen Konflikt ich meine?
Nee. Nee, mir fällt gerade nichts ein.
Ich hatte dich schon so überlegen sehen, was das jetzt sein könnte.
Ja, also ich überlege, ich meine, gut, irgendwann kommt die Französische Revolution, vorher die amerikanische Unabhängigkeit. Mhm. Und doch davor weiß ich gerade nicht.
Ne. Es ist der Siebenjährige Krieg.
Ah, der Siebenjährige Krieg. Ja.
An dem auch Portugal dann teilnimmt. In Lissabon ist es so, dass man sich in den Folgejahren vor allem dank Pompeii von den Schäden erholen kann und die Stadt wird innerhalb von relativ kurzer Zeit wieder aufgebaut. Also wann man sagen kann, dass die Stadt wieder zu 100% aufgebaut war, dazu habe ich jetzt keine genauen Jahreszahlen gefunden, aber das ging relativ schnell vonstatten. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Ereignis zurückschauen, können wir sagen, dass die Wucht natürlich dieses Ereignisses gewaltig war, aber nicht unbedingt das es jetzt unvergleichlich macht mit anderen Ereignissen. Denn schwere Erdbeben sind in dieser Zeit keine Seltenheit. Also 1693 kommen in Sizilien mehr als 60.000 Menschen bei einem Beben um, 1727 im Iran sogar über 77.000 Menschen. Es ist eigentlich vielmehr die mediale Rezeption, die dieses Ereignis so einzigartig macht. Denn nie zuvor war man wahrscheinlich über einen so großen Raum, über eine Naturkatastrophe so detailreich informiert gewesen. Mhm. Hinzu kommt die literarische, philosophische und auch musikalische Bearbeitung dieses Stoffes durch Casanova, Goethe, Voltaire, Rousseau, Pope und vielen mehr, die ich jetzt wahrscheinlich vergessen habe und die noch wichtig sind. Und nicht zuletzt war das Ereignis auch der Katalysator für die Theodizee-Diskussion, wobei es bis in die Gegenwart hinein als Metapher oder als Referenzmodell gebraucht wird, dieses Beispiel Erdbeben von Lissabon. So schreibt der Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch im Jahr 2009 in einem Beitrag zur Finanzkrise: Viele Wirtschaftswissenschaftler stehen vor dem Beben der Finanz- und Bankenkrise nicht anders als die Theologen im Jahr 1755 vor dem Erdbeben von Lissabon. Wie kann ein gütiger und allmächtiger Gott dies Unheil zulassen? Lautete damals die berühmte Theodizee-Frage. Und auf die Finanzkrise übertragen: Wie kann der alles so herrlich regelnde Markt dieses Beben, diesen Tsunami, diesen Abgrund zulassen? So lautet vor allem die Frage dann auch der Neoliberalen, die er in diesem Zusammenhang auch kritisiert. Ja, und weil das Erdbeben von Lissabon und der Umgang damit auf so vielen unterschiedlichen Ebenen ein Ausgangspunkt oder ein Katalysator war, spricht manch einer bei ihr auch von der Mutter aller Naturkatastrophen.
Oh, okay.
Und damit will ich die Folge auch beenden mit diesem Begriff, dieser Bezeichnung, ja. Mutter aller Naturkatastrophen, den ich vielleicht auch in den Titel übernehmen werde.
Okay, mit einem richtigen dramatischen Paukenschlag. Finde ich gut, das ist immer gut geeignet. Dann sage ich vielen Dank für die Geschichte, für die Recherche. Und ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel dabei lernen kann. Mhm. Aber du hast uns ja sehr genau aufgezeigt, was alles im Zusammenhang steht mit der Interpretation, mit den Auswirkungen dieser Katastrophe. Ich wusste, dass es die gegeben hat. Aber wie man gemerkt hat, wusste ich nicht, was das an Diskussionen ausgelöst hat. Ich wusste nicht, dass es mit dieser Theodizee-Problematik oder dieser Theorie, mit dieser Diskussion zusammenhängt. Das war für mich jetzt alles neu, aber von Details in der Stadtplanung bis hin zu internationaler Hilfskooperation hatten wir ja wirklich jede Menge. Also auch wenn man an heutige Katastrophen denkt, erkennt man, dass es damals eben ganz viele Handlungsansätze auch schon gegeben hat.
Ja.
Also das fand ich wirklich spannend und du hast ja schon gesagt, ganz viele verschiedene Bereiche der Politik, der Wissenschaft hängen hier schon mit dran in der Bearbeitung dieser oder der Reaktion auf diese Katastrophe.
Ja.
Also sehr, sehr spannend. Und wir haben ja auch einige Katastrophen schon gehabt in unseren Folgen, wo man auch ähnliche Reaktionen sehen kann. Zum Beispiel bei den Vulkanausbrüchen, die wir uns schon angeschaut haben. Mhm. Auch da ist ja immer durchaus was Religiöses, auch was die Bearbeitung oder Verarbeitung angeht, immer im Spiel, wie die Behörden darauf reagieren, was für Augenzeugen, Quellenaussagen wir haben und wie das auch die ganze Welt irgendwie rezipiert und uns alle erreicht. Also immer sehr, sehr spannend, finde ich, weil das eben doch so viel in uns auslöst, dass sowas passiert. Vor allem, wenn es was Natürliches ist, sag ich mal, was man eben einfach nicht steuern kann.
Ja.
Oder je nachdem, wie man sieht, was vielleicht dann doch auch gesteuert ist von Gott. Je nachdem, wie man das sehen möchte. Aber hat mich sehr interessiert. Und da werden wir bestimmt in die Richtung noch mehr Geschichten ausgraben können für die Zukunft.
Ja, auf jeden Fall.
Und für diese Geschichte konkret, Viktor, was hast du denn für uns an Literaturempfehlungen noch dabei?
Ja, ich habe da drei unterschiedliche Bücher eigentlich, die ich erwähnen kann und ich empfehlen kann dazu. Mhm. Vorher aber noch wollte ich auch noch ergänzen, dass ich auch diese Idee zum Erdbeben von Lissabon eigentlich schon so die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, weil vor allem, als ich mich in meiner Masterarbeit auch mit den Vulkankatastrophen in Indonesien beschäftigt hatte, war ganz oft in der Literatur immer von diesem Erdbeben von Lissabon.
Das habe ich mir schon gedacht, dass du das daher auch nochmal weißt. Ja.
Und was da alles passiert und was da alles entsteht, das habe ich jetzt eigentlich auch erst in der Vorbereitung dieser Folge gelernt und fand ich eben auch so spannend. Und dazu kann ich drei Bücher empfehlen, Monographien und Quellensammlungen teilweise. Also einmal von Christina Schäfer, das Erdbeben von Lissabon 1755. Unter dem Aspekt der medialen Rezeption und wie der Titel schon sagt, da geht es vor allem darum, wie das Ganze in den Medien, in den Zeitungen, in den Briefen aufgegriffen wurde und wie das gedeutet wurde auch. Dann gibt es noch von Dirk Friedrich das Erdbeben von Lissabon 1755. Da sind vor allem die Quellen angesammelt, also es ist eigentlich eine Quellensammlung, die aneinandergereiht sind, aber auch erklärt werden und es gibt auch ein Schlusswort dazu. Da kann man dann auch diese einzelnen Augenzeugenberichte lesen, die ich dann auch eben kurz vorgelesen habe in der Geschichte.
Ja, ja.
Das kann man da nochmal sich anschauen. Und dann gibt es noch das letzte Buch, das ich empfehlen kann, das Erdbeben von Lissabon, wie die Natur die Welt ins Wanken brachte, von Religion, Kommerz, Optimismus, der Stimme Gottes und der sanften Empfindung des Daseins. Das ist von Horst Günther. Da geht es vor allem um den Umgang mit dieser Katastrophe, vor allem bezogen eben auf die Religion und auf die Deutungen, die es zu dieser Zeit gegeben hat. Ja, und damit bin ich am Ende dieser Empfehlungsrunde und übergebe an dich, David, für den letzten Teil unserer Folge.
Danke, ich übernehme gerne und ich sage euch noch ein paar verschiedene Dinge. Angefangen damit, was ihr tun könnt, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, wenn euch diese Folge gefallen hat und auch unsere anderen Folgen hoffentlich, dann könnt ihr uns natürlich gerne jederzeit schreiben. Wir freuen uns über jedes Feedback, weil uns das total motiviert und wir wollen uns auch bedanken, wie jedes Mal. Vielen Dank für all eure Nachrichten und eure Spenden, die uns erreicht haben in letzter Zeit. Ihr könnt uns natürlich sehr gerne auch konstruktive Kritik schreiben, Vorschläge, Neuerungen, natürlich auch Themen. All das geht auf jeden Fall sehr gut an unsere E-Mail-Adresse kontakt@histogo.de oder ihr geht auf unsere Website histogo.de und nutzt dort unser Kontaktformular. Auf unserer Webseite könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne spenden. Das geht über PayPal oder über eine Überweisung, ganz normal per Banküberweisung. Das hilft uns sehr, unterstützt uns dabei, unseren Podcast weiter am Laufen zu halten und vielleicht auch etwas auszubauen. Und alle, die das tun, bei denen bedanken wir uns ganz herzlich und die bekommen auch einen Platz auf unserer Hall of Fame. Dann könnt ihr natürlich uns auch auf unseren ganzen sozialen Medien erreichen, also Instagram, Twitter, YouTube, könnt uns dort sehr gerne folgen und uns schreiben und auch auf den Podcast-Plattformen, also allen voran Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns natürlich hören und könnt uns dort auch bewerten und das hilft uns auch sehr, weil eine gute Bewertung macht unseren Podcast nochmal deutlich sichtbarer. Und dann würde ich sagen, Viktor, sind wir hier am Ende mit unserer Sammlung an Literatur und an Empfehlungen und an Dankesbekundungen und ich würde sagen, in 10 Tagen wird es die nächste Folge zu hören geben und witzigerweise wissen wir auch schon, welches Thema es dann gibt. Jetzt kann ich mir verraten, wir haben die Folgen ja irgendwie verkehrt rum aufgenommen und die nächste Folge ist schon aufgenommen, während wir die hier aufnehmen.
Ja.
Du weißt also
ein schon, Novum, oder? Wird.
Ja, das ist wirklich ein Novum und wir sehen, dass wir tatsächlich auch in der Lage sind, etwas im Voraus zu arbeiten. Auch wenn uns das nicht immer so einfach fällt, aber manchmal schaffen wir es. Und das wird, denke ich, auch eine spannende Folge und wird auf jeden Fall was ganz anderes sein. Und bis dahin können wir nur allen eine super schöne, hoffentlich vielleicht auch ein bisschen entspannte und geruhsame Weihnachtszeit wünschen. Ein paar schöne Feiertage und vielleicht ein Wetter, das kalt ist, aber auf eine gemütliche Art, vielleicht nicht zu kalt. Und dann würde ich sagen, bis in 10 Tagen. Wir hören uns bald wieder. Ciao.
Tschüss, macht's gut. Leibniz' These, dass man in der besten aller Welten lebte. Die beste aller Welle.
Da meint
er zur Folge.
Da meint er wohl den Song, das ist die perfekte Welle.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.